dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Beachte wiederum die Betonung in Petrus auf Berufung. Priester. Heilige Priester, lesen wir in Vers 5. Ein heiliger Priester ist fähig, weil er geheiligt ist, in Gottes Gegenwart hineinzugehen und Gott geistliche Schlachtopfer zu bringen. Ein königlicher Priest ist etwa wie ein Botschafter, ein Bote, der kommt aus dem Heiligtum heraus und repräsentiert Gott zum Volk. Ein königlicher Priester geht zu Gott, oder geistlicher Priester geht zu Gott, um Gott anzubeten und zu dienen. Ein königlicher Priester kommt zum Volk, um Gottes Segensspruch und sein Evangelium zu bringen zu ihnen. Unsere Aufgabe ist es, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Oh, was für ein Vorrecht. Wir sind die Priester. Aber ich dachte, es wäre gut, über den alttestamentlichen Hintergrund dieses Textes zu reden. Exodus, 2. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 4. Hier öffnet sich ein neues Kapitel in Israels Geschichte, Israel geführt worden von weg herauf von der Sklaverei Ägyptens, um jetzt in einem Bundesverhältnis mit Gott zu stehen. Sie werden Gott dienen. Und das war ein endgültiges Ziel Gottes. Mose hat nicht einfach Betrug betrieben. Ich weiß nicht, ob ich das jemals so gesehen habe, aber früher habe ich in meiner Güte Gottes ein bisschen link. Er schickte Mose hinein zu Pharao, und Mose kommt ein und er sagte, lasst mein Volk ziehen, damit wir draußen gehen und ihm dienen. Wir feiern ein kleines Fest. Und was Gott eigentlich im Sinn hat, war dieser Kerl seine ganze Sklaven zu kassieren. Gell? Und er sagt Pharao, nein, die wollen nur Gott einen Gottesdienst haben in der Wüste. Ich habe gedacht, na, das ist ein bisschen link. Weißt du, was ich meine? Hast du das nie gedacht? Hast du schon gedacht? Peter, bist ehrlich. Vater dachte, na, wir sehen ein paar Tage gehen und Gott dienen. Ich möchte dich fragen, warum hat Gott dich errettet durch das Passelam? Reden von, komm zur Gemeinde, das ist nicht hausnotwendig. Lass dich, das ist nicht hausnotwendig. Ja, aber weißt du, wir wollen evangelisieren, wir wollen Gott dienen hier. Das ist nicht hausnotwendig. Warum hat Gott dich errettet? Auf dass du Gott dienst. Und wenn du Exodus liest, die erste Kapitel sind die Geschichte seiner Errettung. Zuerst durch Blut. Er errettet Israel durch das Blut des Passelammes von dem Gericht Gottes. Und zweitens erlöst er oder errettet er Israel durch Wasser. Es war so, sie kamen zum Roten Meer. Warte mal, tun wir das so. Brauchen das Rote Meer. Sie kamen zum Roten Meer. Und da waren sie. Und hinter ihnen war eine Herrlichkeitswolke. Und Ägypten war auf Distanz, eben deswegen. Pharao. Und Pharao und sein Heer wollten sie wiederum kassieren als Sklaven. Gott hat sie geschützt. Und vor ihnen ist Pharao. Und hinter ihnen, ihr Rücken zum Roten Meer. Gott hat nicht gesagt, na ja, Israel, wie soll ich das sagen? Jetzt seid ihr errettet durch das Lammes Blut und das ist Hauptsache. Jetzt seid ihr Christen und ihr könnt alle 7 Punkte der evangelischen Allianz jetzt unterschreiben. Es steht nichts über Taufe übrigens. Und es gibt ein Fährschiff und du kannst in Joppa oder in Tyrus aussteigen. hier ist eine Landkarte, da kommst du hin. Oder wenn du willst, wenn es dir gerade gefällt und diese Art von Christentum dir gerade so sagt, dann könntest du mir nachfolgen durch die Wüste zu Kanaan. No, so hat er nicht geredet. Gott hat gesagt, Freunde, ihr werdet euch auf Mose taufen lassen. 1. Korinther Kapitel 10. Sie wurden alle getauft durch die Wolke und durch das Wasser. Ups, mein Haar. Sie aßen hier was? Geistliches Brot. Und sie tranken einen geistlichen Trank. Was könnte das meinen in den 1. Korinther Brief? Geistliches Brot und geistliches Trank? Es sagte, was es bedeutet. Es war irgendwie sozusagen ein Gemeinschaftsmahl mit dem Herrn. Brot aus dem Himmel. Wasser von einem Felsen. Wir haben ein Gemeinschaftsmahl mit dem Herrn heute. Jedenfalls sagte er, Errettung von Pharao. Was bedeutet das? Überschattet von oben. Eine Taufe von oben. Und eine Taufe hier auf dieser Erde. Ist das nicht das Thema von 1. Korintherbrief etwa? Und sie gingen hinab in das Meer. Und sie gingen durch das Meer hindurch und hinauf auf die andere Seite. Was, Freunde, ist eine Taufe? Wenn nicht hinab und hinauf aus dem Wasser. Aber warum hat Gott sie errettet? Er will sie retten von dem Gericht, Engel. Und uns hat er gerettet vom Gericht durch das Blut eines Lammes. Aber er wollte sie auch erretten von der Gewalt eines Pharaos. Sie werden diese Welt entsagen und sich bekennen zu einem neuen Führer. Und dieser neue Führer, laut Paulus 1. Korinther 10, ist Moses. Aber zu welchem Ziel hat er sie errettet? Du sagst Kanaan. Gut, Kanaan. Und ich bin froh, dass du unterwegs bist in den Himmel. Goldene Straßen. Wow. Kein Betten, denn wir schlafen da nicht, aber zumindest tolle Sofas. Himmel, wow. Weißt du, all diese Diamanten und durchsichtiges Golden. Wow. Perlen, Toren, gell? Und da bist du auf deinem Skateboard, weißt du, auf diese goldene Straße, und das ist fantastisch, oder? Aber warum hat Gott dich wirklich gerettet? Wärst du enttäuscht, in den Himmel zu kommen, und goldene Straßen, und Ice Cream so viel wie du willst, aber Gott ist nicht da? Was macht Himmel zu Himmel? Und was macht Leben zu einem Leben, zu einer lebenswürdigen Erfahrung? Ist es nicht Gott selbst? Warum hat Gott Israel befreit von Ägypten? Lesen wir das, Kapitel 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Das ist das Ziel des Heils. Gottes zu sein. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein. Aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die zu den Kindern Israels geredet sollst. Und leider muss man sagen, dass sie Gottes Befehle, sein Gesetz nicht befolgt haben. Und diese Sondervorrechte als sein erwähltes Volk, sein Besitztum, preisgegeben haben. Sie sind jetzt als Nation beiseite gesetzt. Laut den Propheten des Alten Testaments, laut Paulus im Neuen Testament, laut Jesus im Neuen Testament, wird die Nation sich wiederum bekehren zu Gott und wird seine erhabene Stelle, zu der es berufen wurde, einmal innehaben. Aber inzwischen hat Gott sein ursprüngliches Ziel nicht aufgegeben. Er wird das Ziel eines Tages mit Israel verwirklichen, wie wir gesehen haben gestern Abend, im tausendjährigen Reich. Aber er verwirklicht sein Ziel irgendwie auch heute. Und überlegt, wozu wir errettet sind. Ein auserwähltes Geschlecht. Eine neue Rasse. Nicht Österreicher und nicht Amerikaner. Und nicht Italiener, sondern eine neue, auserwählte Rasse, in die man hineingeboren wird durch eine Wiedergeburt. Nicht weil Abraham unser Vater ist, nicht weil wir beschnitten sind, sondern weil Gott unser Vater ist. Eine neue Rasse. Gott ist der erhabene Vater dieser Rasse. Wir sind ein königliches Priestertum. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Die Zeit reicht nicht aus, all das zu sagen, was diese Verse heißen und was sie nicht heißen. Aber vielleicht wäre es gut zu sagen, diese Verse heißen nicht, dass wir geistliches Israel sind. Beachte, wie Petrus bisher in seiner Auslegung das Buch Exodus behandelt hat. Wir sind errettet, ja, so ähnlich wie die Errettung in der Israeliten aus Ägypten. Wir sind wiedergeboren zu einem Erbteil. Wir sind erlöst durch das Blut eines Lammes. Eben deswegen umgürten wir die Linden unserer Gesinnung und machen uns auf eine Reise in unser Erbe. Und auf diese Reise erfahren wir schon bevor wir ans Ziel kommen, genau wie Israel, dass er uns errettet hat, um ein auserwähltes Volk zu sein. Unser Heil ist analog zu Israel. Ihr Heil war sozusagen, ja, es war wirklich, ein wirkliches Heil, aber zugleich eine Vorschattierung von dessen, was Gott jetzt tut. Wir sind durch Barmherzigkeit, die wir einst nicht ein Volk waren. Weißt du, das ist wahrscheinlich schwierig für manche jetzt nach dem Golfkrieg zu glauben, aber über den Amerikanern gibt es überhaupt kein Wort in der Bibel. Keine Verheißung an Amerikaner. Und es gibt manche Österreicher, die gleichfalls überrascht wären davon. Wir waren nicht ein Volk. Mit keinen Anrechten an Gott. Aber jetzt sind wir ein Volk Gottes. Wie ist das passiert? Weil wir, die wir einmal nicht Barmherzigkeit empfangen haben, haben jetzt Barmherzigkeit empfangen. Wenn du Römerbrief liest, dann siehst du in dieser Hosea-Prophezeiung, dass wenn ein Jude heute errettet werden will, er hat nur ein Anrecht auf Rettung. Das gleiche, was du hast. Barmherzigkeit. Dass der Heide und der Jude laut Römer 11 kommen zu Gott auf der gleichen Basis. Und Leute, die bekennen, ich war nicht dein Volk, sind jetzt sein Volk. Die bekennen, sie haben nicht Barmherzigkeit empfangen. Sie empfangen, angewiesen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit, diese wunderbare Stellung als Erretteten und Gottes Volk. Sowjetunion heute errettet. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es Verheißungen gibt im Alten Testament, dass sie gleichfalls als Nation eines Tages errettet werden. Gottes Verheißungen sind unbereuerbar. Seine Berufungen und seine Gaben unbereuerbar. Aber ist es nicht wunderbar, dass selbst Gott, wenn er formuliert die Zukunft von Israel, die Grundsätze von Rettung überhaupt kundtut? Und Apostel unter der Inspiration des Heiligen Geistes zeigen uns, dass wir in den Genuss dieser wunderbaren Privilegien gekommen sind. Wir waren einmal nicht ein Volk, und jetzt sind wir ein Volk Gottes. Ich möchte mit einem letzten Gedanken aus dem zweiten Buch Mose diese Betrachtungen abschließen. Ihr habt bemerkt, dass ich immer zwischen den Zeilen geschossen habe mit zweiten Buch Mose, nicht wahr? Warum hat Gott sie errettet? Er trug sie an Adlersflügel zu sich, auf dass ihr mein Eigentum seid. Aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Überleg das mal. Ich fahre viel Auto jedes Jahr, war 40.000 Kilometer beruflich. Das heißt, ich sitze so lange im Auto, dass ich eigentlich um die Erde einmal fahren könnte. Aber all das gehört Gott. Alles. Und eines Tages, der Erbe aller Dinge wird alles kassieren. Der Herr Jesus. Und nicht nur die Erde, sondern das Universum. Unsere kleine Sonne, ein Solarmaß, wir meinen, wir sind der Maß aller Dinge. Ein Solarmaß ist eine von 100 Milliarden Himmelskörper in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie. Als Zeus ein Baby war, sagen die Griechen, hat er sein Milch ausgeleert. Und man schaut ihn auf jetzt und da ist die Milchstraße. Und wir sind am Rand dieser Milchstraße um einen unbedeutenden kleinen Stern kreisen einige Staubkörner und wir wohnen in einem Grünen. Am Rand einer Galaxie und man rechnet, dass es 100 Milliarden Galaxien sind. Ich schaue hinauf in den Sternenhimmel, wenn es heute keine Wolken gibt, ich kann dir zeigen. Du schaust ein Stern, ist das ein Stern? Ja, aber muss meine Brille putzen. Putz meine Brille und ich schaue den Stern. Ist das ein Stern? Sieht nicht so scharf aus. Was ist das da? Es ist Nebel, sagen sie. Andromeda. Nur ein kosmischer Spaziergang, nicht so weit weg. 250 Milliarden Sterne. Und es sieht aus, als ob ein undifferenzierter Stern. Wem gehört das? Das gehört Gott. Und aus all dem, was er geschaffen hat, weißt du, was Gott uns sagen will? Ich habe euch erlöst. Und auf Adlersflügel zu mir gebracht, auf dass ihr mein Eigentum seid. Und mir gehört alles. Oh, Freunde. Wenn ihm alles gehört, auf einmal fange ich an, irgendwie ansatzmäßig zu begreifen, wie wertvoll ich bin in seinen Augen. Aber gestern Abend haben wir das Wort Ich benutzt. Über wertvoll sein. Etwa gestern Abend, wie ich. Und dich, mich, und sagen wir heute Abend, oder heute Morgen, wir. Ein auserwähltes Geschlecht. Gottes Eigentum. Das, worauf er eigentlich hinaus wollte, als er dieses Universum ins Dasein sprach. In der poetischen Sprache vom Buch Hiob, dem alten Buch, ältesten Buch der Bibel, lesen wir, dass er, die Erde hing an nichts und er bestimmte ihre Achse, wo Norden war. Und er garnierte den Himmel mit Sternen. Garnieren. Das ist lustig, ja? Was ist das? Das ist ein bisschen was Grünes oder Gelbes oder Oranges. Weißt du, ein Eintopf kann wirklich eine Fadengeschichte sein, wenn es nicht so bunt ist, gell? Also man nimmt ein bisschen was Buntes und man verschönert einen Eintopf, oder? Und Gott zierte den Himmel mit Sternen. Dieser Gott, der garnierte das Universum, wollte gestern Abend mich, heute Morgen uns, seine Gemeinde, sein auserwähltes Geschlecht, eine heilige Nation, sein Volk zum Besitztum. Er wollte uns. Und wir sind sein Haus. Wozu sind wir gerettet? Wir einst Sklaven in Satans Ketten, singen wir. In Ägyptenland, errettet durch des Lammes Blut. Und in den letzten Minuten gehen wir zu unseren Nachbarn. Haben Sie ein bisschen Gold für mich? Haben Sie ein bisschen Silber, Juwelen? Das war nicht Bettlerei. Die Leute hatten 4 Jahrhunderte gearbeitet ohne Bezahlung. Es war nur recht. Die Leute haben ihr Halsketten gegeben und ihr Gold und ihr Silber und ihr Götzen und alles mitgeschenkt. Nehmen wir ein bisschen Gold mit ins gelobte Land. Also da nehmen Sie das Gold mit. So viel Gold aus Ägypten, gell? Und Silber und Edelsteine und schöne Fetzen. Und da sind wir unterwegs. Und es sind die Tage unserer Pilgerschaft, oder? Wir sind unterwegs zum Erbe. Und Mose erklärt uns, was das Heil bedeutet. Und Mose erklärt uns, Gott würde eigentlich an und für sich gerne unter uns wohnen. Gott möchte unter uns wohnen. Und was bedeutet das für mich? Mose sagt ja, er braucht ein Haus. Und nicht nur ein normales Haus. Ein Haus, das proklamiert die himmlischen Wirklichkeiten. Wir wissen jetzt, dass dieses Haus, das er baute, stellte himmlische Prinzipien aus, wie wir gerettet sind und wie Gott ist und wie man ihm naht und wer Jesus ist. Und es war, als ob Gott oder Mose wollte Himmel herniederrufen auf diese Erde. Und hier waren sie in einem Zelt mit Sand am Boden, der Boden aus Sand, schauen auf die Erde und dann schauen sie hinauf. Oh, Gold und Silber. Und was bedeutet dieser Baum? Es ist ein Baum. Nein, es ist ein Leuchter. Nein, es ist ein Baum. Was ist das für ein Baum? Es ist ein Baum mit 7 Zweige. Und da oben auf dem Baum sind Leuchter. Es ist ein Leuchter, aber es ist 7. Es ist ein Baum, oder? Oder ist es ein Leuchter? Was ist das für ein Baum? Es ist ein Mandelbaum. Und was siehst du auf dem Baum? Du siehst Knospen. Und Blüten. Und reife Frucht. Alle auf einmal. Ich meine, Mandelbäume sind die ersten in Süditalien zu kommen. Es ist so schöne Knospen und dann schöne Blüten. Und dann Mandel habe ich am liebsten eigentlich. Ich denke nicht so sehr ans Auge, an den Bauch. Aber weißt du, Mandel in der Knospe, in der Blüte, in einem reifen Frucht. Was soll das bedeuten? Was stellt der Baum dar? Du sagst, Licht stellt es dar. Aber stellt es nicht Leben dar? Leben, was ist Leben? Leben ist nicht statisch, Leben ist dynamisch. Weißt du, was das ist? Es ist eine Knospebaublüte. Ist das nicht schön? Es gibt eine Zeit im Leben. Ach, ich möchte niemals zurück in die Zeit persönlich. Aber ich habe so eine blöde Teenagerjahre hinter mir. Aber weißt du wirklich, es gibt eine Schönheit, eine Unbekümmertheit in diesem Stadium des Lebens. Und dann siehst du diese kleine Sarah herumgeistern, leben in der Knospe. Und die sind so herzig, nicht wahr? Du denkst an dein Julia, weißt du, und diese Kleine, die geistern herum, und sie sagen etwas, und die Eltern reden, als ob ein Philosoph gerade gesprochen hat, gell? Fantastisch. Und das Kind sagt auf einmal, du lustig. Und boah, das ist das Beste seit Karl Valentin, gell? Aber es ist irgendwie doch ein Ausdruck von Leben in der Knospe. Und ein Leben in der Blüte des Lebens. Aber das ist nicht alles vom Leben. Die Begegnung ein Jean Gibson, oder ein William MacDonald, oder ein Gertrude Gershel, oder David Gooding, manche von diesen Männern und Frauen Gottes, bah, das ist ein reifer Mandel, nicht wahr? Ja, Pinsgauern würde das missverstehen. Aber wisst ihr, Leben ist nicht statisch. Leben ist dynamisch. Und in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht. Es ist ein Baum in diesem Feld. Und es stellt Leben dar. Und das Leben ist das Licht des Zeltes. Oh. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und auf einmal ein Leuchter, ziemlich ein teures Stück, Knospen, Blüten, reife Frucht, Leben in seiner Fülle dargestellt, ist Licht aus dem Himmel über Gott und seine Schöpfung. Freunde, was ist ewiges Leben? Oh, es wird toll sein. Das wird Leben sein in der Knospe. Das eine ganze Ewigkeit vor dir. Und mit der Unbekümmertheit der Knospe, mit der Schönheit und Wohlgeruch der Blüte und mit dem reifen Frucht, der reifen Frucht des Lebens. Möchtest du nicht wachsen zu deinem Heil? Und sein Leben, ewiges Leben, ist das Licht des Lebens. Und gegenüber von dem Leuchter steht ein Tisch. Was tut man am Tisch? Man isst, man hat Gemeinschaft. Mit wem? Wessen Brot ist das da? Das ist Gottes Brot. Und wenn wir im Licht wandeln, haben wir hier oben an diesem Tisch Gemeinschaft mit Gott. Oh. Wo habe ich das gelesen? Im Alten oder Neuen Testament? Und hier auf dieser Erde, das waren nur ein paar kleine Brocken, Mose baute ein Zelt. Und Leute, das wird ein Zelt sein. Und hier kommen die Fürsten. Boah, so viel Gold und Silber. Und das legen sie zu den Füßen von Moses. Und die anderen Leute kommen, sie bringen ihr Ohrenringe. Und sie präsentieren ihr Ohrenringe zu den Füßen Moses. Und so viel Zeug kommt, dass Mose muss sagen, hört auf, hört auf. Was ist Errettung? Oh, Freunde, Errettung ist so überwältigt sein von diesem Gott und von seiner Erbarmungen. dass wir sagen, oh, es ist nur logischer Dienst, dass ich komme und ich bringe alles, was ich habe und alles, was ich bin. Und er beauftragt sehr fähige Leute. Die haben besondere Fähigkeiten. Der eine ist gut mit Gold und der andere ist gut mit Erz und der andere ist gut mit Holz und der andere ist gut, die Frauen, die weben ihr wunderbare Vorhänge. Und an diese Vorhänge sind Bilder von Engeln und wie sie wachen Gottes Heiligkeit. Und hier ist dargestellt in Blau und Rot und des Himmels Farben mit Gold und mit Silber unsere Errettung. Und sie bauen eine Wohnung von Gott. Jeder hat seine Aufgabe. Und das wird alles gebracht. Und alles wird angefertigt. Dieses Team arbeitet an einem Tisch und dieses Team an den Leuchter. Und die Frauen arbeiten und tun die Vorhänge. Und dann Gott sagt zu Mose, schau das Ganze an. Und Mose kommt. Er ist übrigens der große Retter, nicht wahr? Der führt die Leute in die Herrlichkeit. Und er schaut den Tisch an. Er schaut den Leuchter an. Wow, das ist wirklich gut. Das ist gut gelungen. Er schaut die Vorhänge an. Oh, das ist wunderbarer, als Worte es sagen können. Er schaut alle ihre Werke an. Woraus bestehen ihre Werke? Aus Gold? Silber? Kostbare Steine oder Wut oder Holz, Heu und Stoppel oder Stroh. Freunde, eines Tages, am Ende von unserer Arbeit, wir arbeiten mit Gott jetzt und wir bauen eine Wohnung mit Gott. Wir werden eine Wohnung einerseits und andererseits bauen wir eine Wohnung. Acht drauf, wie du baust. Achte drauf, wie du baust, denn eines Tages kommt Mose und er wird alles anschauen. Und du wirst dein Lob empfangen und deine Belohnung oder du wirst Verlust erleben, wenn du gebaut hast mit den falschen Materialien. Und die Verlust wird ewig sein, denn das, was wir bauen, hat ewigen Bestand. Ich weiß nicht, ob es langweilig für dich ist, die spätere Kapitel vom zweiten Buch Mose. Mein Sohn sagt, er war 8 Jahre alt damals, hat die Bibel zum ersten Mal durchgelesen und sagt, oh, das ist blöd erzählt. Aber ich mag besonders das letzte Kapitel. Weil Gott sagt zu Mose, jetzt wirst du alles aufstellen. Und Mose geht hin. Und es ist ein langes Kapitel. Du liest das Ding und das ist so lang. Aber du musst es vor deinem Sinnesaugen führen. Wie sie nehmen diese Sockel, gell? Und dann tun sie die Bretter rein. Und dann tun sie die Vorhänge drauf. Und sie spannen alles. Und sie bauen einen Zaun herum. Und sie bringen den Tisch hinein. Und sie bringen die Leuchter hinein. Und sie bringen den goldenen Altar hinein. Und sie hängen die Vorhänge. Und das Allerheiligste wird zubereitet und das Heilige. Und jeder Schritt wird vollzogen, wie Mose am Ende alles zusammenstellt. Freunde, eines Tages wird alles in dieser Schöpfung zerstört. In einer gewaltigen nuklearen Explosion wird Gott die Beschaffenheit dieses Weltalls irgendwie verändern. Geht es auf. Alles. Rembrandt, Van Gogh, Schillers Werke, alles geht hoch. Bleibt etwas? Bleibt überhaupt etwas von all dem in dieser Schöpfung? O lies Offenbarung 22. Eines bleibt, und das ist eine Wohnung. Aus dieser alten Schöpfung gibt es irgendwas, was ewig ist. Ja, Freunde, das, was wir sind und das, was wir aus einem reinen Herzen für Jesus und sein Volk getan haben, das hat Bestand, selbst wenn dieser Planet explodiert. Es wird ein Tempel sein, errichtet in einer neuen Welt. Aus der alten Schöpfung etwas erlöst. Oh, Freunde, hör mich gut. Die ganze Welt gehört ihm. Aber wir sind sein Eigentum. Und wenn Himmel und Erde vergehen, sind wir sein Eigentum. Wie beginnt das zweite Buch Mose? Die Juden sagen nicht Exodus, wie wir, oder zweite Buch Moses, sie sagen Namen. Denn das erste Wort des zweiten Buch Moses ist Namen. Und eine Liste von Namen wird angeführt. 12 Namen von den Söhnen Jakobs. Und wer sind sie? Sie sind die Namen von Sklaven. Und erste Buch Moses ist die Geschichte, wie diese Sklaven errettet werden, von der Sklaverei für Gott. Und wie endet zweiten Buch Mose? Mit einem Priester. Und dieser Priester ist dazu da, dieses Volk vor Gott zu repräsentieren. Und er trägt auf seiner Brustschild ihren Namen. Und auf seine Schulter, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, Schulter, ha? Schulterstücke, Namen. 6 Namen hier, 6 Namen hier, 12 Namen, sagt der Text, über sein Herz. Freunde, überlege es mal, was will Gott zu uns sagen? Vor Grundlegung der Welt sind wir auserwählt worden in Christus. Vor Gott. Und vor Gott ist ein alttestamentlicher Begriff. Es ist der Begriff von dem Priester, der steht vor Gott. Und in Christus, vor Gott, was steht da? Namen. Auserwählt vor Grundlegung dieser Welt, Namen. Und was denkt Gott? Er nimmt 12 verschiedene Materialien. Das Wunderschönste, was es gibt. Ich meine, von Diamanten halte ich nicht viel eigentlich. Aber ich weiß von Frauen, die haben nichts dagegen. Und Rubis und Emeralds und all diese wunderbaren, was sind so schönes Grün und Rot. Sie sind die teuerste Gegenstände und die schönste Gegenstände von Menschen, nicht wahr? Und in einem goldenen Fassel. Gott nimmt das Schönste und das Teuerste, was es überhaupt gibt in dieser Welt. Und dort schreibt er Hanna und Sandra und Wolfgang. Und er lässt diese Namen tragen vor seinem Angesicht. Freunde, habt ihr nicht bemerkt, und ihr würdet es weiter bemerken, hätten wir weitergelesen in 1. Petrus das Wort kostbar. Das ist ein wunderbares Wort. Und vielleicht ist das, was wir mitnehmen sollen nach Hause von dieser Freizeit, wie kostbar wir sind in seinen Augen. Und wie heilig unsere Verantwortung ist, da wir stehen in Christus vor Gott. Und in den Tagen unserer Pilgerschaft, wir bringen unsere Reichtümer mit und wir bringen sie zu Gott. Ich meine nicht Gold, manche von euch verdienen nicht einmal 14.000 im Monat. Ihr habt nicht so viel Gold. Ihr habt ein paar LPs und nichts sonst. Aber ihr bringt eure Talente, eure Zeit, eure Liebe, eure Zuneigung, euer Einsatz. Und er bringt das zu Mose. Und ist es nicht wunderbar, was passiert mit diesen Dingen in den Händen von Moses? Und wie Moses seine Gemeinde baut. Er baut weltweit seine Gemeinde. Und er hat tüchtige Arbeiter hier und hier. Und sie übersehen einen Teil des Werkes. Und Mose baut seine Gemeinde. Und Freunde, die Zeit wird kommen. Lies die letzten Sätze vom zweiten Buch Mose. Und Gott wird kommen. Er wird kommen. Und die Herrlichkeit wird das Haus erfüllen. Und das Haus und diese Herrlichkeit werden diese Welt bis in die nächste hinein überleben. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid ein Volk zum Besitztum. Ihr seid eine heilige Nation, auf das ihr verkündigt die Tugenden dessen, der euch berufen hat vor Grundlegung dieser Welt, von Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr wart einst nicht ein Volk, und jetzt seid ihr das Volk Gottes. Ihr habt einst nicht Barmherzigkeit empfangen, und jetzt habt ihr Barmherzigkeit empfangen. Wie möchtest du jetzt leben? In der Zeit deiner Fremdenschaft. Und wie möchtest du jetzt denken über die Gemeinde Gottes?